BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist die Edith Schuhwalter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, auch wenn es gestern vielerorts nur Schneegestöber gegeben hat, der Frühling ist da. Die Pflanzenwelt zeigt es uns, die Salweiden blühen, die Stachelbeeren haben ihre Blätter entfaltet. Also sind wir im Erstfrühling und da geht's schon langsam auch mit dem Garten los. Und die besten Tipps dafür gibt's heute wieder von der Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Freitagvormittag und bei Habe die Ehre kommen heute die Pflanzenfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Und es ist ehrlich gesagt egal, ob sie einen eigenen Garten haben oder auf dem Balkon oder der Terrasse gärtnern oder auch am Fensterbankel, da geht auch ein bisschen was. Unsere BR Heimat Pflanzenexpertin, die Isolde Keil-Vierheilig, hat für alle die besten Tipps. Und jetzt begrüße ich Sie in unserem Würzburger Studio. Herzlich willkommen, Isolde, zur ersten Gartensprechstunde des Jahres.
Ja, hallo zusammen.
Bis jetzt haben wir ja den Frühling wirklich bloß häppchenweise genießen können, gell? Und also bei uns war gestern direkt ein Wintertag mit Schneegestöber, aber auf der anderen Seite, wenn die Sonne rauskommt, dann summt's und brummt's in die Saalweiden. Irgendwie hat man fast den Eindruck, die Natur spürt den Frühling mehr als wir Menschen. Und bei euch im Weinbauklima ist ja der Frühling wahrscheinlich noch weiter als bei uns in der Südhälfte in Bayern, oder?
Ja, wir hatten jetzt auch gestern noch Graupelschauer und auch Regen. Heute früh war es auch gefroren, also wir hatten so -3, -4 Grad auch.
Oh,
ja, weil ist ein bisschen problematisch jetzt gerade für Aprikosen oder Pfirsiche, die schon offen sind, weil die sieht man auch schon in voller Pracht, dass halt da möglicherweise einfach die Ernte schon wieder verloren ist.
Passé ist. Aber Ende März nochmal Frost ist jetzt auch nicht ungewöhnlich.
Nein,
an sich,
auf
gell?
Keinen Fall. Nee, aber wir hatten halt schon mal schöne, warme Tage und da ist es richtig explodiert. Und wenn man so ein bisschen schaut, dann eben ja die Pfirsiche in diesem Pink und auch die Aprikosen, die ja in Vollblüte gestanden waren. Ja, das könnte ein Problem sein. Aber das ist eigentlich bekannt. Aprikosen haben wir auch alle paar Jahre nur eine Ernte.
Ja, genau. Das ist wirklich ein Privileg. Wir im Süden würden es ja gar nicht wagen, überhaupt auszuprobieren.
Ja.
Doch manche natürlich schon. Und es kommt ja immer ein bisschen auf die individuelle Lage an.
Genau, aber das ist richtig.
Natürlich habt ihr in Unterfranken die besseren Chancen. Aber wie der Herr Siegler immer gesagt hat, es blühen ja nie alle Blüten gleichzeitig auf. Das heißt, wenn jetzt welche auf sind schon und erfroren sind, hat man auch die Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was trotzdem nachkommt, oder?
Ja. Ja, also bei Pfirsichen schon, auf jeden Fall. Das habe ich selber bei mir im Garten. Ja.
Magnolien sind auch immer gern Frostopfer, gell?
Ja, bei uns in Veitshöchheim, die ist voll auf. Da war ich jetzt heute nicht. Die könnten braun sein, aber hier am Bahnhof in Würzburg sind ja auch immer Magnolien, habe ich gesehen, dass die noch in Knospe stehen und da sind die noch rosa.
Solange die zu sind, glaube ich, sind die relativ gut geschützt gegen Frost, die Knospen, gell?
Ja, je weiter die aufgehen, umso problematischer wird es auch dann bei Obstblüte, ja.
Aber die meisten Sachen blühen ja noch gar nicht jetzt. Und
genau,
wie wir schon gesagt haben, also ungewöhnlich ist es ja nicht Ende März, dass es nochmal einen richtigen Frost gibt. Aber trotzdem, wenn man so ein Häppchen Frühling schon gehabt hat, dann tut es einfach immer wie.
Ja.
Wir würden halt gerne mal haben, dass jeden Tag immer noch schöner wird.
Ja, das wird, das
so
wird.
Das aber.
Die Sonne scheint jetzt hier auch bei uns schon wieder.
Ja, das finde ich auch immer. Wenn das Licht durchkommt, wenn es hell ist, dann steigt einfach automatisch die Laune, wie wenn es ein dunkler, verhangener Tag ist, auch wenn die Temperaturen nicht bitter kalt sind. Also ich bin immer mehr der Lichtfan als der Temperaturfan.
Ja.
Und bevor es jetzt irgendwas im Garten schon von den Beeten zu ernten gibt, also von dem, was wir selber angebaut haben, geht es ja immer schon mit den Wildkräutern los. Sammelst du da Wildkräuter, Isolde?
Ja, so manches schon. Habe ich ja auch selber im Garten. Brennnessel zum Beispiel und Giersch. Die Brennnessel nehme ich dann auch für meine Hühner, die ja bei uns im Garten wohnen. Ja.
Wie viele Hühner hast du?
Vier. Vier Zwerghühner. Und die bekommen dann jetzt eben auch so in der Frühlingszeit vor allem so geraspelte Möhren und kleingeschnittene Brennnessel noch dazu. Und das mögen die ganz gern. Aber kleingeschnitten.
Muss man die gerade wollte ich sagen, aber dämpfen oder so muss man die nicht.
Nein,
nur klein machen.
Ich mache die nur so klein, also so im Mixer so ein bisschen kleiner und dann mögen die das ganz gerne.
Und für dich selber hast du noch gar keine Wildkräuter gesammelt dieses Jahr? Oder
nee,
euch,
aber das wird jetzt, denke ich, jetzt kommt ja Ostern, bald und dann haben wir ja den Gründonnerstag und da kenne ich eigentlich immer Spinat zusammen mit Brennnessel zusammen als Gemüse. Und das werde ich dann auch machen, weil die jetzt richtig schöne, frische Austriebe haben, die Brennnessel. Also das werde ich
schon. Aber der Spinat kommt noch aus der Tiefkühltruhe, oder?
Der Spinat, ja, ja. Oder, ja, wir hatten bei uns bis letzte Woche noch im Schaugarten der Landesanstalt auf dem Gemüsebeet hatten wir noch Spinat stehen. Also den hätte man natürlich auch gleich nehmen können, ja. Also wäre noch so
letzten Jahr noch.
Ja, also so über Winter da.
Ehrlich, der überlebt bei euch den Winter?
Ja.
Wie schützt ihr den über Winter?
Gar nicht. Also bei uns ist Gott sei Dank das so, dass es gut durchhält eigentlich. Und wir haben jetzt richtig kräftige, dicke Blätter letzte Woche noch geerntet. Also richtig große.
Toll. Ja. Also ich bin ja ein großer Mangold-Fan, muss ich gestehen. Und ich habe jedes Jahr Mangold. Und da heißt es ja immer, den kann man dann im Frühling noch einmal abschneiden. Und jetzt, ich habe schon verschiedene Varianten probiert, im Hochbeet, mit Abdeckung, ohne Abdeckung. Im Freiland hat er eh keine Chance. Der ist immer kaputt im Frühling. Also da ist bloß noch Matsch da.
Ja, also da kommt es ein bisschen drauf an, wie die Winter sind. Wenn die sehr nass sind, das mögen die eigentlich nicht, weil dann die Wurzel auch so fault. Und es ist vor allem sortenabhängig. Es gibt Sorten, es gibt Sorten, die vertragen das besser und andere, die sind wirklich jedes Jahr kaputt.
Ich habe immer die Bright Lights, weil die so schöne bunte Farben haben, die liebe ich.
Ja, aber die funktioniert nicht zuverlässig.
gut, jetzt haben wir schon wieder auf einen wichtigen Punkt gekommen.
Lucullus, meines Wissens, ist einer, der recht gut austreibt wieder.
Und ist halt dann kann man wirklich im Frühling auch nochmal. Ja. Ja, man könnte überlegen, dass man mal kombiniert zum Beispiel.
Genau. Ja.
Dass man der hat auch, welche, die farbig sind.
Der hat auch breitere Rippen, als die Bright Lights, meistens ein bisschen breitere Rippen auch. Und der kommt eigentlich meistens im Frühling nochmal gut durch. Bevor er dann Blüten
bildet. Mit den jungen Brennnesseln kombinieren wäre auch schön. Ich muss dann immer, die Brennnesseln fangen gerade an bei uns.
Okay.
Also die kommen jetzt ganz zart raus, so schmecken sie eigentlich am besten. Aber man muss schon fleißig sein, dass man Gericht zusammenbringt. Und ich tue es dann immer mit Bärlauch kombinieren, mag ich auch sehr gern.
Okay.
Breitet sich auch eifrig aus.
Ja, das stimmt.
Da habe ich die ersten Jahre immer nur Einzelblättchen geerntet, weil ich Angst gehabt habe, dass er verschwinden könnte. Und jetzt muss ich schon eher schauen, dass ich ihn ein bisschen begrenze, weil es ihm gut gefällt.
Da, wo es ihm gefällt, da breitet er sich aus, ja. Ja. Giersch geht eigentlich auch ganz gut zum Ernten, weil der jetzt auch ganz fein rauskommt.
Der hat so einen würzigen Geschmack, gell?
Genau, den kann man auch gut irgendwie in Salat mit rein. Ich habe jetzt auch angefangen, mir den ersten Salat zu kaufen, um wieder den Frühling zu beginnen. Weil im Winter gibt es bei mir eher so andere Sachen. Aber jetzt ist man richtig hungrig auf Salat. Und dann kommt eben ein bisschen so Wildkräuter schon mit rein. Oder auch Löwenzahnblätter mache ich immer ein bisschen mit rein, so ein bisschen bitter.
Ja, solange die ganz jung sind, sind sie gar nicht so bitter.
Genau. Mhm. Dann kann die Vogelmiere kann man ein bisschen was reinmachen oder die Knoblauchsrauke. Das schmeckt auch wirklich ein bisschen
Knoblauchsrauke, die habe ich noch nicht gesehen. Da ist bei euch einfach der Frühling schon weiter wahrscheinlich.
Ja, da fängt an, dass es so kleine Rosetten auch erstmal bildet. Oder Rosetten hat ja auch das behaarte Schaumkraut. Was ja dann später so kleine weiße Blütchen hat.
Gemüsebeeten, ehrlich gesagt. Genau. Die muss man wegnehmen, bevor es anfängt zu blühen, dass er sich noch mehr ausbreitet. Aber der Geschmack, finde ich, ist sehr kresseartig.
Ja, doch, den kann man ganz gut nehmen. Also, weil es einfach so ein, was Frisches auch hat. Oder was natürlich jetzt auch als Dekoration auch im Salat gut macht, sich macht, sind Gänseblümchenblüten.
Jawohl,
und
genau.
Die Veilchen
oder Veilchen, zu Veilchen. Oh, und also das ist, muss ich wirklich sagen, der Duft meiner Kindheit. Jetzt muss ich mich hinknien, ich kann mich noch erinnern, als das noch gar nicht notwendig war. Da war ich nur so hoch, dass das bis zu mir hergekommen ist. Und diese Mischung aus feuchtem Moos und Veilchenduft, das gehört zum Besten überhaupt.
Ja, doch, das ist schön. Also die vielen Veilchen jetzt, ja.
Was ich noch gar nicht so lange entdeckt habe, ist der Wiesenknopf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Da habe ich mal eine Kräuterpädagogin zu Gast gehabt und die hat den empfohlen.
Kenne ich
der
jetzt.
Der schmeckt also wie Gurke.
Okay.
Schaut von den Blättern der Pimpinelle so ein bisschen ähnlich.
Ja, ja.
Und der hat einen richtigen Gurkengeschmack. Also würde man in eine Gurke reinbeißen, okay. Aber halt das Grün.
Ja, ja.
Das nee, das nehme ich auch gern.
Sagt mir jetzt nichts. Nee. Mhm. Also ich und bin so eher für die ja? klassischen Unkräuter, sage ich mal, die man dann auch aufessen kann eigentlich.
Ja, genau. Ja. Die du auch in deinem eigenen Garten natürlich
dann ja, auf jeden kannst. Fall. Ja, das ist immer so eine Sache, wo finde ich manche Sachen auch, ne? Oder selbst im Bärlauch, ja, irgendwo im Wald. Wer weiß, wer da schon rumgelaufen ist. Und oder auch ja, an Wegrändern oder so. Also finde ich schwierig zu sammeln, ja.
Ja, ist wohl wahr, weil es viele Hunde natürlich gibt, die auch unterwegs sind. Mir hat mal jemand gesagt, also Geheimtipp ist immer auf ein Friedhofsgelände gehen. Da gibt es ja oft dann Teile, wo natürlich keine Gräber sind, sondern wo halt Grünflächen sind. Da darf kein Hund hin und da kann man dann mit gutem Gefühl die Wildkräuter noch ernten. studio@br-heimat.de, das ist heute wieder Ihre Adresse für alle Fragen rund um die Pflanzenwelt. Und egal, ob es um Wildkräuter geht, um Küchenkräuter, um Balkon- oder Beetpflanzen, die Solde Keil Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim, die kennt sich aus. Schreiben Sie Ihre Fragen und dann werden Sie vor 12 noch die Antwort kriegen. Und die erste Hörerfrage des Tages kommt aus München. Da hört uns die Ulrike Strobel und sie möchte was für Zitronenfalter tun. Und jetzt hat es auf BR Heimat gehört, dass die Blätter des Faulbaums das Raupenfutter für Zitronenfalter sind. Und Isolde, jetzt möchte sie gern wissen, ob man den Faulbaum eigentlich auch auf dem Balkon pflanzen kann.
Ja, das ist möglich, den Faulbaum da auch auf dem Balkon in den großen Kübel zu pflanzen. Da gibt es auch, gerade wenn man jetzt eben nicht so viel Platz hat, auch eine sehr schmale Form. Das ist die Sorte Feinlein und die hat auch ganz schmale Blätter. Also das ist auch eine Möglichkeit, weil sie eben sehr schmal bleibt und eben nicht so ausladend ist. Gerade wenn ich Balkon habe, habe ich ja nicht so viel Platz wie jetzt im Garten. Da wäre sowas zum Beispiel möglich. Aber auch der normale Faulbaum geht, denn er ist sehr schnittverträglich.
Ah, verstehe.
Also von daher.
Das ist ja eher, also ja. Da darf man sich jetzt nicht einen Baum vorstellen wie eine Fichte oder wie eine Buche, sondern das ist ja wirklich ein kleines, zierliches Bäumchen, der Faulbaum, gell?
Ja, das ist jetzt kein so 10-Meter-Baum, sondern der bleibt einfach viel kleiner. Und die Kollegin, mit der habe ich eben gesprochen, die sagt, es ist kein Problem, den im Topf zu halten. Und eben, wie gesagt, vielleicht dann noch, weil er besonders schmal ist und eben nicht so viel Platz braucht wie dann der andere, der wie so ein Busch wird, aber schnittverträglich ist, eben vielleicht diese Sorte Feinlein noch.
Also und wann würde man den dann immer schneiden?
Den würde ich eigentlich wie andere Bäume auch zum Austrieb, also kurz vorm Austrieb würde ich den schneiden.
Und der hat also, ja die Besonderheit, die man eigentlich sonst nur, also ich kenne es bei uns bei keiner anderen Baumart, aber bei den Orangen ist ja bekannt, die haben immer gleichzeitig Blüten und Früchte. Und das ist ja bei unserem heimischen Faulbaum auch. Also der ist auch botanisch, finde ich, interessant.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn nicht so. Ich werde mich da jetzt aber ganz genauer damit befassen, weil der taucht immer wieder mal auf eigentlich, ja. Also finde ich ganz spannend, ja. Vielleicht lege ich mir sowas auch noch zu.
Ja, und wie gesagt, das Tolle ist ja, dass man damit die Zitronenfalter fördert. Ja. Und Frau Strobel, wie wir jetzt hören, also es geht sogar auf dem Balkon, das hätte ich jetzt natürlich nicht gewusst. Und was muss man da bei der, Sie sagen immer Substrat, aber ich sage einfach bei der Erde, was muss man bei der Pflanzerde beachten, wenn man so ein Faulbäumchen pflanzen möchte?
Ja, ganz wichtig, dass gerade wenn ich es jetzt auf dem Balkon habe, dass ich eine Erde habe, die gut durchlässig ist, weil Staunässe verträgt da überhaupt nicht. Also ich würde eine Kübelpflanzenerde, die so angeboten wird, die würde ich nehmen. Vielleicht unten noch eine Drainageschicht mit rein, so aus Lekatonenkügelchen, dass einfach da keine Staunässe entsteht. Aber ansonsten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also er ist sehr robust auch und von daher passt es eigentlich ganz gut.
Und auch gar nicht teuer, wie ich gesehen habe. Ich habe mal gegoogelt, Faulbaum kaufen, gibt es wirklich für wenige Euros, kann man empfehlen. Man darf natürlich dann nur nicht in die Versuchung geraten, wenn man da Raupen drauf sieht, dass man die nach alter Gewohnheit absammelt.
Ja,
weil in dem Fall will man ja genau die dann haben.
Ja, das ist richtig, genau. Ja, da gibt es ein paar so Pflanzen, ja, wo man einfach sagt, oh, da ist eine Raupe drauf, aber die ist ganz wichtig, ja.
Das ist ja so ein Gärtnerreflex, wenn man Raupe sieht, dass man sie erstmal wegnehmen will. Aber wie gesagt, wenn man einen Fallbaum pflanzt, dann macht man es ja für die Raupen, weil das sind die Raupen vom Zitronenfalter. Mit etwas Glück verpuppt sich das ja dann und man hat und die flattern einem am Balkon um die Ohren. Ist doch toll.
Ja, das ist schön. Vor allem sind die ersten Schmetterlinge, die eigentlich so da sind, weil die ja als erwachsenes Tier überwintern.
Genau.
Und deswegen sieht man die ja auch als erstes eigentlich im Frühling. Mhm.
Also Frau Strobel, toi, toi, toi mit Ihrem Fallbäumchen von dem ersten Zitronenfalter, den man dann sieht. Da wünsche ich mir ein Foto, wenn Sie das an studio@br.de mailen könnten. Da würden wir uns sehr freuen. Was können wir denn sonst alles auf dem Balkon jetzt schon unternehmen, liebe Isolde? Was kann man denn schon aussäen oder auspflanzen?
Ja, also Balkon, zum einen natürlich, wer mag, dass er eben so den Frühling reinbringt, der nimmt jetzt halt Hornveilchen zum Beispiel. Das ist eine sehr dankbare Pflanze, die jetzt auch wirklich bis zur Wechsel mit Geranien oder anderen Bedum-Balkonpflanzen üppig wächst. Mhm. Das ist also, habe ich zum Beispiel auch ganz viel jetzt überall bei mir mit gepflanzt. Wenn ich aber sage, oh, ich möchte aber eigentlich ein bisschen mehr dieses Urban Gardening machen, auch meine Lebensmittel auf den Balkon zu ziehen, auch das kann man jetzt durchaus machen. Wichtig sind halt, dass man größere Gefäße nimmt, also meinetwegen auch breitere Blumenkästen oder auch größere Kübel. Da könnte ich jetzt zum Beispiel Pflücksalate setzen oder auch Kohlrabi, die ersten Pflänzchen. Die Salate und Pflänzchen werden ja meistens in so Erdpresstöpfchen angeboten.
Mhm.
Und da ist halt wichtig beim Salat, dass ich nicht komplett eingrabe, sondern wie im Beet auch, dass ich so zur Hälfte nur drin habe. Ich kann aber.
Ach so, das soll gar nicht ganz bis die Pflanze losgeht, eingegraben werden, sondern das Pressbällchen, das soll noch rausschauen.
Genau, beim Salat ist es wichtig. Man hat sonst immer gesagt, der Salat soll im Winde wehen. Und wenn ich das bis unten hin mache, dann kann er das nicht mehr. Weil dann die Gefahr einfach zu groß ist, wenn er dann so einen Kopf bildet, dass es auf der Erde aufliegt und dass es dann das Faulen anfängt. Deswegen eben
ja,
da
genau.
Nur
die untersten Blätter werden gerne mal faul.
Genau.
Das könnte man vermeiden, wenn man es gar nicht so tief einsetzt.
Richtig, genau.
Mhm.
Ich kann natürlich jetzt auch säen. Radies geht, die Möhren, da nimmt man halt dann nicht die langen Möhren, sondern es gibt ja auch Sorten, die nur so kurze Möhren sind oder runde. Die kann ich dann eben auch für einen Balkon verwenden. Die sind auch schneller fertig wie jetzt so diese langen, da sind ja meistens Lagermöhren auch. Die brauchen natürlich viel länger, das andere geht schneller. Kresse kann ich einsäen, geht also auch ganz, ganz schnell.
Mhm.
Oder auch Kräuter kann ich jetzt setzen, werden ja auch überall angeboten.
Ja, man sieht immer so Kräutertöpfchen. Können wir die einfach, wie sie sind, nehmen und einpflanzen? Oder wie?
Ja, das kommt
die
jetzt drauf an.
Die sind eigentlich nur zum Abernten meistens gedacht,
ja,
oder?
Ja, also wenn ich jetzt im Lebensmitteleinzelhandel mir zum Beispiel Schnittlauch oder Petersilie hole, die sind wirklich eher zum Abernten gedacht. Aber wenn ich die auseinanderpflück und dann ein bisschen auseinandergesetzt in meinen größeren Topf oder in den Balkonkasten einsetzt, dann wachsen die weiter.
Ah, schon, okay.
Also
und vorher
schon.
Abschneiden oder mit allem Grün drin einpflanzen?
Wenn sie recht klein sind, kann man es mit allem Grün machen. Ansonsten kann man auch erst ein bisschen was abernten und dann einpflanzen. Das geht
dann
auch.
Dann wurzeln es leichter ein wahrscheinlich, oder?
Genau. Übrigens mache ich das auch ganz gern, dass ich, wir haben ja Ostern bald, dass ich Kräutertöpfe auch verschenke. Die werden immer ganz gern genommen, eben auch bei den Leuten, die eben nur Balkon oder Terrasse haben. Weil jetzt gibt es ja auch Thymian und diese mediterranen Kräuter und die sind ja mehrjährig und die machen sich dann eigentlich auch ganz gut so auf dem Balkon. Und wenn sie blühen, dann locken sie auch noch Insekten an. Also es ist einfach eine gute Kombination.
Die sind für die Natur und für die Küche interessant.
Genau.
Thymian und Bohnenkraut und was gibt's noch alles. Also Basilikum ist noch zu früh, gell?
Das darf genau, noch das wollte ich auch noch sagen. Also auf Basilikum ist sehr kälteempfindlich. Der darf auf jeden Fall erst nach den Eisheiligen raus.
Jetzt, wenn man sich so Salatpflänzchen kauft, du hast vorhin das Wort gesagt, wie nennt man die kleinen Press?
Ja, Erdpresstöpfchen, sage ich dazu immer, ja. Also so Erdpresswürfel oder Erdpresswürfel oder so, ja.
Die kommen ja aus dem Gewächshaus, oder?
Ja.
Ja, also wo sie verwöhnt waren und genau die optimale Wohlfühltemperatur genießen durften, 24 Stunden am Tag. Wenn ich die jetzt auf dem Balkon pflanze und es kommt so eine Frostnacht, überstehen die das?
Also da würde ich immer ein Vlies parat legen. Also Vlies ist jetzt so ein Kunststoffgewebe, so spinnwebenartig, ist aber trotzdem nachhaltig, wenn jetzt jemand sagt, oh, Kunststoff und so, weil ich kann das wirklich viele Jahre nutzen. Und das ist halt schon, das schützt einfach alle Pflanzen, die jetzt aus dem Gewächshaus kommen. Oder wir haben es vorhin gehabt, wenn ich einen kleinen Pfirsichbaum zum Beispiel habe und es kommt nochmal eine Frost nach und der ist in Blüte, da kann ich auch so ein großes Vlies drüber machen, um da ein bisschen zu schützen. Oder habe ich ein Spalierobst, da kann ich auch so ein Vlies drüber hängen. Also Vliese sind auch vielseitig einsetzbar. Und sowas sollte ich auch vielleicht für einen Balkon haben. Was ich natürlich auch machen kann, ich kann es mal irgendwo geschützt ans Haus ranholen. Oder vielleicht mal die Nacht auch rein, das ist auch okay. Oder oftmals hilft auch schon, eine Zeitung einfach drüber zu decken.
Muss man halt irgendwie befestigen, sonst weht das auf dem Balkon meistens
genau.
Der Wind weg. Gell?
Ja,
ja. Und wenn die mal eine Weile sich dran gewöhnt haben, dann vertragen sie ja auch ein paar Frost gerade über Nacht.
Ja, bloß das geht eigentlich
schon. Gewächshaus ist halt immer schwierig.
Genau.
Genau. Weil wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn es einfach schön sein soll, nur auf dem Balkon. Es gibt jetzt auch viele vorgetriebene Narzissen zu kaufen. Also im Garten kann man die ja einfach lassen und die kommen ja im nächsten Jahr wieder. Kann man die auf dem Balkon auch irgendwie über mehrere Jahre pflegen?
Das kann man auch, dass man sie dann vielleicht rausholt, wenn sie verblüht sind und dann trocken lagert und dann im Herbst wieder neu einpflanzt. Das geht eigentlich ganz gut. Und weil jetzt sind sie ja eigentlich in den Töpfen und dann schauen die immer so oben raus. Eigentlich müssen die ja dann tiefer, die Zwiebeln dann tiefer sitzen. Aber
das muss man natürlich wissen.
Ja. Aber das kann man dann eigentlich ganz gut machen, dass man sie eben dann abblühen lässt, trocken und dann im Herbst wieder neu einpflanzen. Und dann,
also wenn sie verblüht sind, dann nehme ich sie aus der Erde raus.
Und dann lagere ich sie einfach irgendwo in der Ecke, also lege sie dahin, lasse eintrocknen und dann halte ich auch die Zwiebeln trocken und so im September, Oktober, dann kann, wenn ich vielleicht eine Herbstbepflanzung mache bei meinen oder ja, beim Kohlkasten, dass ich da dann wie so eine Sandwich mache oder so eine Schichtauflage, da könnte ich auch eben tiefer die Narzissen, dann mache ich mal vielleicht noch ein paar Tulpenzwiebeln rein und noch oben ein paar Schneeglöckchen oder Krokusse. Dann ist es so eine Schichtung. Und dann kommen die zwischen der Herbstpflanzung, die dann im Frühjahr ja hoffentlich auch noch schön ist, kommt es dann so zwischendrin raus. Also
und
ist auch ganz schön.
Explodiert der Frühling auf dem Balkon. Das ist doch super.
Also somit habe ich das auch mehrere Jahre dann, ja.
Jetzt fällt mir noch was ein zum Stichwort Salat. Ja. Es gibt ja manchmal in der Gemüseabteilung so einen Pflücksalat, der hat unten noch die Wurzeln dran.
Ja.
Das ist auch was, könnte man sogar auf der Fensterbank weiter pflegen, oder?
Ja, genau, das habe ich mir dieses Jahr auch mal gekauft und sogar mehrere. Und weil ich habe dann die Salat, also diesen Pflücksalat, den nehme ich ja immer so blattweise. Oder mal auf ein belegtes Brot, so ein Sandwich so zwischenrein. Dann habe ich so als Blatt das Ganze immer außen dran weggepflückt. Die Alternative war jetzt aber auch, weil ich ein bisschen mehr Salat dann gebraucht habe, dann habe ich alles abgeschnitten und habe so 3 Zentimeter etwas stehen gelassen. Und trotzdem weiter eben immer mit Wasser und so. Und dann kommen jetzt von innen wieder komplett neue Blätter raus, weil das Herz einfach noch da war. Und das bildet weiterhin neue Blätter. Also kann ich dann ein zweites Mal eigentlich ernten.
Und da langt der kleine Wurzelballen, der eh schon dran ist, oder muss ich es einpflanzen?
Nee, also das langt eigentlich. Ich habe das in so ein kleines Gefäß oder wie so eine Tasse rein. Und da tue ich halt immer schauen, dass es nicht austrocknet. Und die Wurzeln, die bilden sich da wirklich und holen sich da das Wasser. Und das hält jetzt schon, glaube ich, 3 Wochen.
Oh, toll. Und immer frisch. Dann ist halt der Salat richtig frisch.
Genau.
Und ja, das schmeckt einfach besser, als wenn er schon eine ganze Weile irgendwo im Licht rumgelegen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht so viel an Blättern, an Salatmasse, dann ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit.
Und jetzt hat uns die Gisela Obermeier geschrieben mit einem Tipp eigentlich mehr. Ist natürlich auch immer willkommen bei uns. Sie schreibt, sie pflanzt jedes Jahr im Garten Grünkohl und die Strünke lässt sie im Herbst stehen. Die treiben im Frühjahr dann wieder aus. Und daraus kann man dann einen Salat machen. Der schmeckt wunderbar. Also Grünkohlsalat kannte ich jetzt noch nicht, Isolde, aber du schon, gell?
Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn der halt sehr fein dann geschnitten ist oder so, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann mit verwenden kann. Ich meine, der Grünkohl ist, dass der nochmal austreibt, das ist auch echt klasse, weil das ist ja eine Pflanze, die auch sehr viel Kälte verträgt und dann einfach nochmal eben zum Austrieb kommt, bevor er dann später in Blüte geht.
Genau, und dann kann man das nochmal nutzen, ähnlich wie wir es vorhin gehabt haben beim Mangold. Gibt es noch andere Sachen, die man auch da quasi über Winter stehen lassen kann und im Frühling einmal noch nutzen? Petersilie zum Beispiel, gell?
Ja, genau, die kommt ja dann auch danach in Blüte. Also das sind so zweijährige Pflanzen, die dann durch diesen Winter angeregt werden, dass sie dann eine Blüte bilden. Und deswegen ja, kann man die auch nicht viele Jahre halten, sondern einfach immer nur dieses zweijährige, also einmal im Winter und dann ist vorbei. Einmal aber ich kann die Samen ja wieder nutzen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also jetzt von der Petersilie ist ja oft so, dass die ganz schlecht im Garten aufgeht, wenn man sie pflanzt oder dass man oder sät oder wenn man Plänzchen sät, hat. Ja. Und manchmal ist so, wenn sie sich mal etabliert hat und sich selber aussät, dann sind es die besten Pflanzen, die eigentlich so da sind. Und dann sind die auch wirklich im Garten eigentlich fest vorhanden. Ja.
Genau, und die wollen sich ihren Platz selber suchen, ist richtig, mein Eindruck. Ja, genau. Die haben keine Lust, dass sie da wachsen, wo wir uns das vorstellen.
Genau, sondern nur da,
die möchten am liebsten den Platz selber aussuchen, genau, wo sie sich selber aussehen. Jetzt hat uns die Susanne Pscherer aus Dachau geschrieben, zum Stichwort Winterschutz oder Kälteschutz. Sie nimmt für die kleinen zarten Pflänzchen immer Gurken- oder Honiggläser, die sie über die einzelnen Pflanzen drüber stülpt, wenn Frostgefahr ist. Das ist dann wie ein kleines Gewächshaus.
Ja, das ist ja auch eine ganz tolle Idee, ja. Also das, wenn die noch klein sind, dann passen die auch wirklich wunderbar unten drunter. Das ist eine gute Idee.
Man darf nur nicht vergessen, dass man sie dann in der Früh wieder runternimmt.
Ja, dass sich eben kein Kondenswasser bildet so stark oder dass darunter wird es ja dann auch sehr heiß, wenn die Sonne kommt, dass sie dann nicht verbrennen, ja. Da muss man schon dahinter sein.
Aber über Nacht ein super Kälteschutz.
Jawohl.
Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Fragen von der Gertrud Brandt und sie interessiert sich für Küchenkräuter auf der Terrasse. Und jetzt würde sie gern wissen, welche sich da gar nicht vertragen und welche sich besonders gut in einem Pflanzgefäß miteinander verstehen würden. Hast du da Tipps, Isolde?
Also worauf man halt auf jeden Fall achten sollte, welche Bedürfnisse hat die Pflanze. Es gibt ja Pflanzen, die brauchen mehr Platz, die brauchen mehr Feuchtigkeit. Ich denke da jetzt gerade mal an die Minze, die sich ja überall verbreitet. Die mache ich am besten einzeln in den Topf rein. Oder ich habe mehrere Minzen, die sich dann halt ja so durchschlängeln durch so ein großes Gefäß. Sowas kann man vielleicht machen. Die würden aber überall alles zuwuchern. Also das muss man wissen. Dann gibt's Pflanzen.
Drum muss man sie in Einzelhaft nehmen, weil sonst
die würde ich in Einzelhaft. Ansonsten muss ich halt ein bisschen drauf gucken. Habe ich jetzt Pflanzen, so mediterrane Kräuter wie Thymian, Salbei oder auch Lavendel oder sowas, die brauchen eher so trockenere oder mögen trockenere Bedingungen. Dann nehme ich auch ein Kübelpflanzensubstrat, wo schon so gröbere Teile auch mit drin sind, dass es strukturstabil ist. Die gieße ich auch nicht so viel. Deswegen mache ich die zusammen. Habe ich aber jetzt dann zum Beispiel auch Petersilie oder Basilikum oder sowas, die ja mehr Feuchtigkeit brauchen, dann nehme ich die wieder zusammen. Also da muss man vor allem nach den Bedingungen schauen. Und auch, wie viel Platz nehmen diese Pflanzen ein. Oder was ich auch mache, dass ich habe es jetzt schon ein bisschen gesagt, so das eine, das sind jetzt so kleine Gehölze oder Gehölze eigentlich, so Halbsträucher, so wie der Thymian und so, die bleiben ja über viele Jahre. Petersilie, Basilikum, das habe ich nur einen Sommer lang meistens. Und da habe ich auch andere Bedingungen. Da kann ich eine normale Blumenerde zum Beispiel für meinen Balkonkasten verwenden, wo schon viele Nährstoffe drin sind. Also auf solche Sachen muss man eigentlich achten. Was jetzt sonst an sich irgendwie negativ wüsste ich jetzt nichts, aber wichtig ist einfach wirklich, dass ich die Bedürfnisse der Pflanzen beachte, weil dann funktioniert es auch. Es funktioniert nicht, ne, wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die viel Wasser braucht, neben einer, die eigentlich ganz wenig braucht. Das funktioniert nicht, fühlen sich beide nicht wohl, weil ich irgendwo so eine Mischung rausfinden muss. Genau. Also lieber nach so den, zu, nach den Bedürfnissen
die Mediterranen passen prinzipiell zusammen wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
Und Schnittlauch, Petersilie, Basilikum an der Stelle, hast du gesagt, passt auch
ja,
gut zusammen.
Ja, der passt eigentlich auch, ja. Mhm. Ist halt und, kälteempfindlicher, das muss ich wissen.
Genau, der kommt erst später. Genau. Und sie schreibt auch, was ist bei der Pflanzung zu beachten? Reicht Kompost fürs Pflanzloch?
Im Garten jetzt oder da?
Nein, auf der Terrasse ist das alles.
Also auf der Terrasse, da habe ich ja Gefäße und da würde ich schon Kübelpflanzenerde oder Blumenerde verwenden. Also jetzt nicht so mit Kompost, das mache ich eher in ein Hochbeet rein oder in meinem Garten. Aber die Gefäße sind ja eigentlich nicht so groß. Da, wenn, dann würde ich es auch mischen mit anderen Sachen. Reiner Kompost sowieso nicht.
Ja, es hat viel zu viele Nährstoffe.
Ja, also das funktioniert nicht. Ich kann, wenn ich jetzt selber vielleicht eine Erde mische, wo ich auch Gartenerde mitnehme oder eine alte Erde vom Vorjahr oder so, da kann ich ein bisschen Kompost mit einmischen. Der Kompost sorgt für Bodenleben, ist aber vor allem viel wichtiger im Garten eigentlich draußen oder Hochbeet auch noch, wo ich einfach viel Masse an Erde habe und wo ich die Mikroorganismen braucht, die die Sachen einfach besser umsetzen.
Also das Problem für die Pflanzen, wenn sie auf dem Balkon oder auf der Terrasse wachsen, ist ja, dass sie grundsätzlich ja wenig Erde zur Verfügung haben. Gell?
Genau.
Es ist nicht nur wenig Platz, sondern vor allem wenig Erde. Das heißt, da muss man besonders gute Erde ihnen anbieten, damit sie damit zurechtkommen. Kann
ja,
so sagen?
Also würde ich schon sagen, da würde ich schon speziellere Erden verwenden, dass das einfach optimal auch funktioniert. Ja, würde ich schon machen.
Und dann möchte sie noch als letztes wissen, ob man eigentlich auch Blumen, also essbare Blumen mit anpflanzen kann, die man nachher in den Salat geben kann.
Ja, es ist erstaunlich, was eigentlich alles geht, was man essen kann, vor allem so als Dekoration. Und das sind meistens eben auch die Blüten, die da verwendet werden. Zum Beispiel die Taglilie kann man ganz gut verwenden. die Ringelblume natürlich, dann geht auch das Schmuckkörbchen, Dahlien gehen wohl auch die Blüte,
ehrlich?
Dass man die mit reinmacht. Aha. Ja, oder auch von den Pelargonien, also so Duftgeranien, vor allem sowas, da gehen auch die Blätter mit rein. Tagetesblüten kann ich verwenden. Also da geht eigentlich ganz, ganze Menge und sehr viel. Mhm.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, die Gänseblümchen,
die Gänseblümchen
überall wachsen, die kann man ja auch immer mitessen.
Ja, das Veilchen und so. Das auch die Nachtkerze geht. Oder von den verschiedenen Nesselarten kann man nicht die Blüten mitverwenden. Also da geht eigentlich sehr viel.
Also Grundregel, man muss halt wissen, dass die Pflanze nicht giftig ist, weil sonst ist natürlich die Blüte auch nicht essbar.
Ja, genau, das ist richtig. Also wer nähere Informationen möchte, ich verweise jetzt einfach gerade mal auf die Infoschriften der Bayerischen Gartenakademie und vor allem auch des Instituts für Stadtgrün. Und die haben auch ein Merkblatt und das heißt essbare Gartenpflanzen, Genuss für Auge und Gaumen. Und da steht ganz, ganz viel drin, was ich verwenden kann und wofür ich es verwenden kann. Das vielleicht auch dann gerade jetzt speziell zu dieser Hörerfrage dann.
Genau, und also viele davon kann man ja eben auch auf dem Balkon pflanzen, vielleicht nicht alle, also die ganz tiefe Pfahlwurzeln haben, sind für den Balkon eher weniger geeignet, aber du hast jetzt eh schon eine ganze Reihe zur Auswahl gestellt. Also wenn das alles gepflanzt ist, ist wahrscheinlich die Terrasse und der Balkon eh schon voll.
Ja.
Und jetzt haben wir schon gleich 11:05. Ich bin froh, dass wir noch eine ganze Stunde Zeit haben, liebe Isolde. Als nächstes wollen wir natürlich auch auf die Kübelpflanzen ein bisschen schauen und dann geht's raus in den Garten. Ein bisschen was geht ja da auch schon.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit der ersten Gartensprechstunde des Jahres. Und wir haben ja in der vergangenen Stunde schon viel über den Balkon geredet. Und jetzt geht's aber dann eben raus in den Garten, wo ja die Narzissen schon in voller Blüte sind und vielerorts auch die Duftveilchen. Und in manche Frühbeete haben ja Menschen ja sogar schon Salat gepflanzt. Geht auch schon. Aber vorher schauen wir noch kurz ins Kübelpflanzenquartier. Und unsere Expertin ist auch in diesem Jahr wieder die Isolde Kalfierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. studio@br-heimat.de. Unter dieser Adresse sind jetzt mehrere Fragen aufgelaufen. Da geht es noch um die Kräuter, über die wir in der letzten Stunde gesprochen haben. Die beantworten wir natürlich auch anschließend. Aber vorher, wie angekündigt, schauen wir nochmal ins Kübelpflanzenquartier. Isolde Kalfierheilig von unserer Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Es ist ja meistens um die Zeit, fangen die Kübelpflanzen im Kübelpflanzenquartier so ein bisschen zu schwächeln an. Dann kommen manchmal Läuse und so Sachen. Es ist jetzt schon Zeit, wo man öfter mal hinschauen sollte, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es auch wichtig, dass, wenn es jetzt dann doch milder wird, dass man die Pflanzen auch abhärtet, also dass man denen auch Möglichkeit gibt, dass sie robuster werden und dass man da eben gerade anfängt, auch die immer wieder mal nach draußen zu bringen oder wenn es mild ist und auch keine Frost ist, dass die einfach auch draußen bleiben. Ich gehe jetzt auch am besten mit einer Schere und einem Eimer mal an meine Kübelpflanzen hin, schaue mir die an. Dann sind bestimmt irgendwelche trockenen Blätter oder sowas da oder was abgefallen ist oder was sehr garkelig ist. Das schneide ich dann zurück oder mache es einfach weg, dass die wieder frisch ausschaut. Und dann kann ich auch überlegen, tue ich es jetzt nochmal umtopfen oder hat sie noch genügend Platz? Dass man da jetzt zum Beispiel arbeitet, dass man jetzt sagt, okay, meine Schmucklilie oder meine Kanna, die sind einfach so press in dem Topf drin, die muss ich teilen, dann kann man das jetzt also wunderbar machen. Oder manche Sachen sind vielleicht auch schon länger in dem Topf, wo man denkt, oh, vielleicht brauchen sie mal einen neuen Topf. Also sowas sollte man jetzt machen und am besten verwendet man da Kübelpflanzenerde. Habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Diese Kübelpflanzenerde, die hat eben so strukturstabile Materialien dabei, wie Split oder Lavagruß oder solche Sachen, dass die Erde nicht so zusammenbatscht, weil die Kübelpflanzen, die sollen ja auch wieder mehrere Jahre eigentlich im Topf bleiben.
Mhm. Und also die Pflanzen, da denkt man gar nicht so unmittelbar oft dran. Die brauchen ja, also die Wurzeln brauchen ja auch immer Luft. Jetzt, wenn die Erde da immer gegossen wird und es immer dichter wird, dann wird es ja immer schwieriger für die Kübelpflanzen, oder?
Ja, das ist richtig. Also es kann durchaus sein, dass nach ein paar Jahren einfach diese ganze der ganze Topf, das ganze Gefäß nur noch aus Wurzeln besteht und dann wird es schon wichtig, dass man da umtopft, größere Töpfe verwendet oder was man auch machen kann, wenn der sowieso schon sehr groß ist, dass man, also das ist auch eine Möglichkeit, was man immer wieder machen kann, dass man dann mit so einem scharfen, langen Messer, dass man wie so Keile reinschneidet, da verletzt man natürlich zunächst mal die Wurzeln und füllt die dann mit frischer Erde auf. Also das ist auch eine Möglichkeit, um das einfach so ein bisschen zu verlängern, das Ganze.
Damit die nicht immer noch größer und immer noch schwerer werden.
Genau.
Ist ja doch jedes Jahr ein bisschen Eck, bis man die mal aus- und eingeräumt hat, meistens, wenn
kann
die
man also
Pflanzen
machen,
so groß werden.
Ja, ich würde es also jetzt nicht bei Pflanzen machen, die so sehr fleischige Wurzeln haben. Da funktioniert es oft nicht so. Das wäre jetzt eben zum Beispiel der Agapanthus, eben diese Schmucklilie. Da würde ich eher versuchen, das zu teilen. Aber ich kann es zum Beispiel bei anderen Sachen, die eben nicht sich ausbreiten, sondern einfach nur größer werden, da kann ich das mit diesen Keilen dann eigentlich ganz gut machen. Da nehme ich ja einen Teil der alten Wurzeln weg oder auch von unten, dass ich da ein bisschen Wurzeln wegreiße, dass die Pflanze sich neu aufbauen oder neue Wurzeln bilden muss. Was ich aber auch machen muss, oben zurückzuschneiden dann. Das dürfe ich dann auch nicht vergessen, dass wenn ich unten was wegnehme, dass ich auch die oben einkürze.
Damit nicht der kleine Wurzelballen den großen grünen Teil versorgen muss, sondern dass das zusammenpasst.
Genau, ja.
Gerade beim Agapanthus, da passiert es ja gern, dass der oben raus immer höher wird. Was mache ich dann beim Teilen? Muss ich das dann alles irgendwie in der Erde versenken oder bleibt das? Das hat ja dann eine Schnittstelle praktisch.
Ja, aber den Agapanthus, den teile ich ja mit einem Spaten oder irgendwie so. Und das kann ich schon ein bisschen tiefer auch einpflanzen. Das geht. Also nicht zu tief, das nicht, aber schon etwas tiefer, als er vorher war, weil er eben schon nach außen oder nach oben kommt. Und das kann ich schon wieder auf Erdniveau alles bringen.
Also das darf nicht dann rausschauen aus der Erde,
nein,
nach dem Umpflanzen.
Genau, also da, wo die ganzen Wurzeln sind, das sollte schon wieder in der Erde sein.
Und manche Pflanzen könnte man ja jetzt dann langsam schon rausstellen, oder? Und auch draußen lassen.
Ja, also gerade wenn ich jetzt eine Feige oder eine Olive habe, sowas, die vertragen ja sowieso kalte Temperaturen, also -5, -6 ist da eigentlich überhaupt kein Problem. Die kann ich raustun. Auch den Agapanthus, der verträgt auch leichte Frostgrade. Auch den. Mh. Aber es ist wichtig, dass ich jetzt nicht einfach sage, oh, ich stelle jetzt in die volle Sonne, sind ja alle Sonnenkinder. Nee, also ans Haus ranholen, irgendwo auf eine Terrasse, die vielleicht ein bisschen geschützt steht, oder auf dem Balkon an die Hauswand noch an. Einfach so ein bisschen schützen und in Halbschatten. Weil die Sonne, ja, wir haben es ja schon festgestellt, die hat jetzt doch ganz schön Kraft und die Pflanzen standen in der Garage, im Keller, irgendwo, wo kein Licht war. Und dann verbrennen auch diese Sonnenkinder.
Meistens hat man ja Lust, dass man die Pflanzen ausräumt, wenn so ein richtiger, schöner, sonniger Tag ist. Ja. Oh toll, die freuen sich jetzt bestimmt, wenn sie endlich auch an die Sonne kommen. Und das ist halt leider genau verkehrt.
Ja.
Also dann überfordert man sie direkt. Und eigentlich, wie du richtig sagst, muss man sie ja erst einmal in Halbschatten oder vielleicht direkt in Schatten,
genau,
nach dem dunklen Keller stellen.
Ja, oder eben vielleicht nicht, wenn die Sonne gerade scheint, sondern wenn die Temperaturen relativ mild sind und bedeckter Himmel, dann ist ja auch schon mal gut. Dann sind sie schon mal ein bisschen abgehärtet, wenn dann die Sonne kommt. Mhm. Also langsam das Ganze angehen.
Aber die tropischen, die dürfen noch gar nicht raus. Also was Engelstrompeten, glaube ich, gehören da dazu.
Ja, da würde ich also noch warten, bis es zuverlässig, sage ich mal, über plus 10 Grad, über plus 12, so zuverlässig eigentlich immer ist. Jetzt haben wir ja doch immer noch niedrigere. Also ich würde schon da auf jeden Fall warten. Aber immer
aber
wieder
muss
auch
man
gucken.
Warten bis nach den Eisheiligen oder geht es dann nach den Tagestemperaturen?
Ich würde eher nach den Tagestemperaturen gehen, nicht nach den Eisheiligen, weil die Zeit, wie die Pflanze ja dann draußen ist, die wird immer kürzer. Und eigentlich bekommt es den Pflanzen oft besser, wenn sie länger draußen sind. Also früher raus, auch ein bisschen länger. Auch da wieder das Vlies, was wir heute schon mehrmals angesprochen haben, so ein größeres Vlies, dann auch noch drüber. Dann, ich würde eben am Anfang auch die Pflanzen beisammen stehen lassen, dass die sich selber ein bisschen schützen. Und dann kann ich auch leichter bei Kälte einfach mal Vlies drüber machen.
Und manche Menschen überwintern ja auch ihre Geranien.
Ja.
Was muss man mit denen um die Zeit machen, wenn man die vom letzten Jahr eben weiter pflegen möchte?
Also auch die würde ich jetzt, es kommt natürlich drauf an, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, wie man die überwintert. Manche topfen sie aus, hängen sie auf oder so. Einfach im oberirdischen Bereich ziemlich zurückschneiden, unten neu eintopfen. Wurzelballen ein bisschen aufreißen, ja, und neu einpflanzen.
Also um die mehr Zeit jetzt neu einpflanzen, aber nicht rausstellen, weil die dürfen wir wirklich erst nach den Eisheiligen raus.
Ja, das kommt auch wieder ein bisschen drauf an. Gerade diese Edelgeranien oder so Duftgeranien, so frostempfindlich sind sie nicht. Also wenn ich keinen Frost mehr habe, kann man die schon langsam auch draußen dran gewöhnen. Weil diese, insgesamt kann man auch sagen, diese kühlen Temperaturen sorgen dafür, dass die Pflanzen kompakter sind, insgesamt widerstandsfähiger. Okay. Oft wird damit auch ein bisschen die Blüte gefördert.
Ach sogar. Interessant.
Ja, also
ich hätte mir vorgestellt, wenn dann Frost kommt, wieder so eine Nacht mit -3, wie wir jetzt gehabt haben, dann sind die alle kaputt. Stimmt gar nicht.
Ja, doch, das Frost mögen sie nicht, aber wenn ich Plusgrade habe, die müssen nicht gleich auf 17, 18 sein, sondern
sobald es Plus, klar.
Genau. Ja. Also bei Frostgraden würde ich alles, also die empfindlicheren reinholen und oder zumindest mehrfach mit Vlies. Kann ich auch mehrfach mit mehr Lagen dann drüber machen.
Das über schon. Nacht immer schützen dann, damit genau. Also das ist halt immer der Unterschied, auch wo man wohnt, gell? Also bei euch in Unterfranken sind halt die Nachtfröste wahrscheinlich nicht so wie jetzt jemand, der im Bayerischen Wald wohnt oder im
Allgäu. Also da muss man unbedingt schon drauf achten, das ist richtig. Und manche haben auch so wirklich geschützte Bereiche, dann fängt man damit an. dass man es da hinstellt.
Freitagvormittag, Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und es sind jede Menge Hörerfragen aufgelaufen in der Zwischenzeit unter studio@br-heimat.de. Schreibt uns zum Beispiel der Johann Haider. Man hört oder liest immer wieder, dass Petersilie im zweiten Jahr giftig sein soll. Das kann man, glaube ich, schnell beantworten. Was ist da dran, möchte er gern wissen.
Naja, es stimmt schon, die Petersilie war Giftpflanze des Jahres 2023. Und das ist, man sollte ja eigentlich auch die Petersilie ernten, bevor sie blüht. Das kann eben auch im zweiten Jahr sein, vor der Blüte. Und dann verändert sich einfach alles. Sie schmeckt ja dann auch nicht mehr gut. Und da sollte man sie halt nicht mehr verwenden. Ich habe da jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeschaut, auch. Das gibt das Apiol, das, was sich wohl bildet, was jetzt nicht so gesundheitsförderlich ist. Aber wenn Sie Petersilie im Garten haben und grüne Blätter ernten, gerade im ersten Jahr und im zweiten Jahr die ersten, bevor die Blüte sich bildet oder die Samen sich bilden, ist es überhaupt kein Problem. Da ist auch dieses Apiol eigentlich auch noch gar nicht da. Das ist vor allem wohl auch in den Samen dann. Hauptsächlich.
Ah, verstehe.
Ja.
Okay.
Und die nehme ich ja eigentlich auch wieder, um sie auszusäen. Und im normalen Umgang mit der Petersilie ist es überhaupt kein Problem.
Jawohl, jetzt haben wir wieder rundum informiert. Vielen Dank dafür. Und wir haben eine Zuschrift von der Elisabeth Ludwig aus Assling. Und die hat einen Estragon im Topf im Kellerschacht überwintert. Und der hat ja seit 3 Wochen schon schöne, grüne, zarte Triebe gebildet. Die sind so 20 Zentimeter lang mittlerweile. Und jetzt möchte sie gern wissen, ob sie diese Triebe abschneiden oder wachsen lassen soll.
Also den Estragon im Topf, den würde ich jetzt wie eine Kübelpflanze behandeln wollen. Und von daher würde ich sagen, sie sagt ja selber, es sind sehr zarte Triebe. Ich würde sie einkürzen und gleich verwenden natürlich. Und dann den Estragon auch jetzt aus dem Kellerschacht langsam rausholen und an den Platz am Haus irgendwo geschützt aufstellen, dass der sich auch an diese oder an das Licht auch gewöhnt, weil dann werden auch diese, wenn mehr Licht da ist, werden auch diese Triebe, die sich neu bilden, die werden dann auch kompakter und dunkelgrüner und einfach, ja. Wie auch bei den Kübelpflanzen auch, wenn mehr Licht da ist, dann wird es kompakter, wird gesunder, kräftiger eigentlich.
Man hat ja auch beim Tomatenvorziehen oft das Problem, dass die Pflänzchen so lang und kragelig werden, weil die Licht suchen einfach, gell?
Genau, das ist einfach, weil das Licht fehlt, das Lichtangebot nicht da ist und deswegen zum einen die Temperatur und auch das Licht, genau.
Genau. Dann schreibt uns der Sepp aus Durchschlacht im Landkreis Pfaffenhofen, dass er gerade in seinem ersten Gartenjahr ist. Und jetzt würde er gerne wissen, ob der eigene Kompost als Dünger eigentlich reicht oder ob er bei bestimmten Pflanzen, zum Beispiel bei den Rosen, noch was Zusätzliches braucht.
Also es ist so, der Kompost ist super überhaupt, also es ist ein Dünger, aber es ist auch Nährstoff für die Mikroorganismen, die im Boden sind und die ja dann auch die Sachen, die im Boden sind, den Pflanzen verfügbar machen. Es ist auf jeden Fall gut, dass er Kompost verwendet, den kann er auch überall im Garten verwenden, unter der Hecke, auf dem Rasen, bei seinen Stauden, bei den Rosen, im Gemüse. Und bei Sachen, die stark zehrend sind, wie Gemüse zum Beispiel, da würde ich noch andere Dünger dazugeben in Form von Hornprodukten, also zum Beispiel oder als Stickstoffdünger, zum Beispiel Horngrieß oder als Stickstoffquelle wären auch Schafwollpellets, dass man sowas noch dazugibt, weil gerade Gemüse ist ja ein sind ja Hochleistungspflanzen, die innerhalb kurzer Zeit auch große Ernte bringen sollen. Habe ich jetzt Gehölze wie die Rosen? Okay, man sagt immer, die Rosen, die brauchen viel. Wenn sich eine Rose aber gut im Garten etabliert hat, dann braucht die eigentlich gar nicht so viel. Da ist,
oder die sucht sich selber, gell?
Die genau, hat ja weil die hat ja dann.
Wurzelbereich.
Genau. Ich kann natürlich da auch ein bisschen jetzt mit, gerade im Frühling vielleicht ein bisschen noch mit Horngrieß ein bisschen mit einarbeiten oder ein paar Schafwollpellets, aber nur sehr wenig. Und ich würde lieber mit dem Kompost das wirklich jedes Jahr machen, etwa 3 bis maximal 5 Liter pro Quadratmeter ausbringen.
Und das da reicht. Ist egal jetzt, ob da Blumen wachsen oder Gemüse wächst, diese Größenordnung stimmt überall auf dem Beet.
Ja, also das ist eigentlich nicht verkehrt. Im Staudenbereich oder bei Gehölzen kann ich sogar noch weniger auch verwenden, weil die brauchen einfach nicht so viel eigentlich von den Nährstoffen. Und wichtig ist auch Wasser. Ja? Also ich erlebe das immer wieder in der Beratung, dass auch die Leute immer sagen, ja, ich düng doch, aber vergessen, dass die Pflanzen Wasser brauchen. Oft ist das Wasser, gerade in Trockenbereichen, das Wasser viel wichtiger, dass auch Nährstoffe umgesetzt werden können.
Mhm. Wie hat Ihr Vorgänger, der Herr Siegler, immer gesagt, wo wenig Wasser zirkuliert, da zirkulieren auch wenig Nährstoffe.
Genau,
da denke ich jedes Mal dran, wenn ich meine Kübelpflanzen gieße, denke ich mir, ui, jetzt muss ich wieder gießen, weil wie der Herr Siegler immer gesagt hat, sonst können sie ja auch keine Nährstoffe aufnehmen.
Richtig, also, genau. Mhm. Und da ist
Wasser,
es eben
Wasser,
aus.
Wasser. Ja. Mhm. Bea Heimat mit der Gartensprechstunde. Unsere Expertin ist wie immer die Isolde Kalfierheilig. Und Isolde, es heißt ja immer, Märzenschein lässt nichts gedeihen. Eine alte Gärtnerweisheit, aber auf viele Samentüten steht ja trotzdem drauf, dass man ab März im Freiland aussäen kann. Zum Beispiel Kresse oder so, steht sogar drauf, ab Februar. Ein bisschen kommt es wahrscheinlich drauf an, wo man wohnt, oder?
Ja, es ist wichtig, dass die Beete abgetrocknet sind, dass man die vorbereitet hat und so, das schon. Aber die vertragen doch einiges auch an kühlen oder kalten Temperaturen sogar. Februar finde ich jetzt auch fast ein bisschen bald. Wenn ich jetzt ein Kleingewächshaus habe oder so, dann schon. Oder vielleicht auch ein Frühbeet, da ist es durchaus möglich. So im Garten fängt man eigentlich jetzt so im März an. Da ist, wie gesagt, eben auch das schon ausreichend abgetrocknet vom Winter her. Die Beete sind vorbereitet, Unkraut entfernt. Manches kann man aufessen, haben wir ja heute schon gehabt.
Mhm.
Und dann der Kompost wird ausgebracht und so. Das wird leicht eingearbeitet, damit ist vorbereitet. Und ich kann dann mit dem Säen beginnen. Das wäre eben die Kresse, wie du schon gesagt hast. Aber ich kann auch Radies und die Möhren säen. Das ist ganz gut, auch Rettich. Es gibt auch die Erbsen, die kann man durchaus schon stecken. Spinat kann man machen, Rucola, Pastinake. Also sowas geht jetzt eigentlich schon ganz gut auch mit der Aussaat.
Also wir haben jetzt diese Woche oder die letzten Tage war es so kalt bei uns. Mhm. Also nicht mal 5 Grad. Und ich habe aber letzte Woche jetzt doch auch schon oder am Wochenende wenigstens ein paar Radiesel mal hinausgesät. Jetzt denke ich mal, aber wenn der Samen in dem eiskalten Boden liegt, fängt er nicht dann irgendwann zu faulen an, weil der kann ja gar nicht keimen, wenn es jetzt zu kalt ist. Und es soll die ganze Woche ja noch kalt bleiben nächste Woche.
Ja, na klar, wenn es auch sehr feucht ist, ja, die Gefahr besteht natürlich schon. Aber hier haben wir auch wieder unser Vlies. Was man auch.
Ja, nee, ich meine aber jetzt im Boden tatsächlich, weil der Boden ist kalt und er ist natürlich, habe ich erstmal nass gemacht, das will man ja. War aber wahrscheinlich der Zeitpunkt nicht gut gewählt jetzt in meinem Fall zum Aussehen, oder?
Ja, es dauert halt länger, bis sich dann was tut. Also, dass es komplett ausfällt, glaube ich jetzt nicht. Wobei, wenn du viele Schnecken hast, kann es sein, dass die auch diese feinsten ersten Keimmöglichkeiten schon wieder abraspeln oder so. Das kann sein, wenn es feucht ist. Aber es
aber
wird schon
sie?
Was kommen.
Also was ist denn der Keimtemperatur, die die brauchen?
Da bin ich jetzt, also die so zwischen 5 und 10 Grad geht problemlos, dass die keimen. Das heißt ja nur, dass sie keimen, aber vom Weiterwachsen, das funktioniert schon. Also das funktioniert, es dauert halt. Also je wärmer der Boden schon ist, umso schneller geht das Ganze.
Mhm.
Ist es halt sehr kalt oder wird es immer sehr kalt, dann dauert es einfach auch sehr viel länger.
Und, okay, aber man muss jetzt nicht Angst haben, dass die Samen gleich im Boden dann verfallen.
Nee, das braucht man eigentlich nicht. Also was wir halt auch im Schaugarten machen, wenn wir so früh rausgehen oder vor allem auch, wenn man weiß, es könnte noch werden, dass wir die Beete von Grund auf nach der Aussaat gleich mit Vlies ein bisschen abdecken.
Mhm.
Weil dann ist es zum einen geschützter vor Kälte, es bleibt aber auch gleichmäßiger feucht unter diesem Vlies. Das ist zum Beispiel auch was eigentlich sehr von Vorteil ist, dass nicht abtrocknet und dann wieder nass oder so, sondern es ist gleichmäßiger einfach.
Gleichmäßiger ist immer günstiger.
Genau.
Dann bilden sich auch nicht so Brocken, wenn man ein bisschen einen lehmigeren Boden hat zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, einfach.
Und was macht man mit den Beeten, wo man jetzt noch nichts anbauen will, weil die zum Beispiel später für die Tomaten reserviert sind oder für noch später Gurken?
Ja, also den Kompost, den würde ich auf jeden Fall ausbringen, aber noch nicht einarbeiten. Das würde ich dann erst später machen, weil die meiste Aktivität dieser Bodenorganismen ist in den oberen 5 Zentimetern. Und wenn ich das einarbeite, dann fangen die schon das Arbeiten an, aber da ist noch nichts da, was die Nährstoffe dann braucht, die die freisetzen oder zur Verfügung stellen. Also das würde ich oben drauf liegen lassen und erstmal noch abwarten, bis ich dann weiß, so in 2 Wochen, da geht's los, da pflanze ich, dann kann ich es mit einarbeiten. Dann haben die schon was getan.
Genau. Was ist bei dir jetzt schon alles draußen?
Nix.
Ich habe es gehört, Pause.
Pause. Nix.
Das kann man ganz offen sagen.
Ja, also bei mir ist noch nichts. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch in den anderen Sachen, so die Stauden zurückschneiden. Ich muss noch meine Rosen zurückschneiden. Baumschnitt habe ich noch nicht fertig. Also ich mache noch so die anderen Sachen eigentlich. Und der Kompost, der liegt oben drauf. Das hat mein Mann gemacht. Aber so die anderen Sachen sind jetzt erstmal wichtiger und
meine Rosenschnitt, sagt man ja, ist, wenn die Forsythienblühen, das ist bei uns jetzt gerade.
Ja, die sind jetzt wunderschön gelb, die Forsythien. Auch wenn man immer sagt, die sind ja nichts für die Bienen. Ja, aber ich finde, die gehören zum Frühling einfach dazu.
Die Farbe ist schön.
Genau. Und solange ich andere Sachen auch in meinem Garten habe, kann ich auch eine Forsythie haben.
Ja, genau.
Ist mein
Aspekt,
oder mein.
Genau. Und es soll ja jeder seinen Garten so gestalten, wie es ihm selber gefällt. Das ist ja auch wichtig. Und wer mehr Freude am Brummen der Bienen hat oder wem das wichtiger ist, da können ja Kornelkirschen pflanzen, die auch gelb blühen um die Zeit. Und wer sagt, nein, ich will einfach knalliges Gelb, warum denn nicht auch eine Forsythie?
Genau. Wir brauchen ja noch eine Anzeigerpflanze für unseren Rosenschnitt.
Ja, genau. Auch das ist wichtig. Genau, also jetzt haben wir die Beete praktisch, also wer umgegraben hat, muss natürlich jetzt allmählich mal glatt rechnen, ist auf alle Fälle.
Genau,
gut,
die
oder?
Vorbereitenden Aufgaben, ja. Das würde ich schon machen. Auch mal gucken, vielleicht sind schon die ersten Schnecken unterwegs. Die könnte man jetzt zum Beispiel auch locken, dass man irgendwie so vom Moder das Brett oder irgendwie so mal irgendwo hinlegt, dass sie sich da drunter sammeln, dass man sie gezielt absammeln kann. Weil die sind jetzt nämlich oft so winzig klein noch.
Ja, aber wenn kaum die, zu sehen.
Genau, und wenn die aber Hunger haben.
Aber hungrig.
Genau.
Und jetzt habe ich gelesen, es gibt ja tatsächlich auch Schneckenarten, die nicht nur die Blätter fressen, sondern die unterirdisch die Wurzeln fressen. Jetzt bin ich schon so lange Hobbygärtnerin, aber das war mal tatsächlich neu, muss ich sagen. Das sind irgendwie so Ackerschnecken, hieß es.
Ja, die gibt schon, die fressen, oder die verziehen sich auch sehr in den Boden rein. Die fressen eigentlich komplett alles, ja, das ist richtig. Ja,
Aber ihr in Unterfranken seid ja da auf der Insel der Glückseligen. Ihr habt ja viel weniger Schneckenprobleme als wir. Oder ist im letzten Jahr jetzt auch schlimmer geworden, wo es mal mehr geregnet hat?
Ja, im letzten Jahr hatten wir auch. Aber ja, natürlich sind wir noch, Gott sei Dank, noch ein bisschen glückseliger wie ihr bei euch im Oberbayern oder wo es eben so feucht ist einfach.
Ja, es gibt keine positiven Dinge, die nicht auch Nachteile haben. Wir haben genügend Regen.
Genau.
Und da sind halt die Schnecken dabei. Ihr habt dafür öfter mal ein Trockenheitsproblem.
Richtig.
10:45 ist schon geworden auf BR Heimat. Wir haben gerade noch Zeit, dass wir mit unserer BR Heimat Gartenexpertin eine Hörerfrage beantworten. Und zwar kommt die aus Augsburg. Da schreibt uns die Ute Weininger. Ich habe dieses Jahr meine Tomaten statt in Anzuchterde in Universal-Bio-Erde gesät und wie gewohnt mit Plastikhaube abgedeckt. Aber trotz täglichen Lüftens haben sich jetzt nach 5 Tagen Schimmelhaare an der Oberfläche gebildet. Jetzt schreibt sie, muss ich alles nochmal neu säen oder sind die Keimlinge noch zu retten? Bei einer Sorte, die ich seit Jahren selber vermehre, kenne ich nicht mal den Namen und es wäre sehr schade, wenn ich sie jetzt verlieren würde. Isolde, was können wir denn der Frau Weininger sagen?
Also diese Schimmelhaare, die kommen einfach durch diese Erde, die sie verwendet hat. Das war, glaube ich, irgendeine Bio-Erde irgendwie.
Universal-Bio-Erde, schreibt sie.
Ja, es kommt halt immer darauf an, was da auch drin ist, weil da sind natürlich auch viel organische Sachen drin, die durch Feuchtigkeit aktiv werden. Ich würde jetzt an Ihrer Stelle vor allem das trockener halten versuchen. Also diese, die hat ja da so eine Folie drüber, die würde ich öfter wegmachen, dass einfach die Erde besser abtrocknet. Mhm. Mehr kann man jetzt eigentlich nicht machen. Ich glaube nicht, dass die Samen schon kaputt sind, das glaube ich nicht, sondern diese Schimmelbildung kommt eben durch diese Feuchtigkeit und diese Zusammensetzung der Erde. Das hat man immer wieder, gerade jetzt, weil man ja auch torffreie oder torfreduzierte Erden verwendet, so allgemein. Und da sind halt auch Grünkomposte, das sind Kokosfasern, da ist ja alles Mögliche eigentlich drin, was halt diese Eigenschaften des Komposts ja auffangen soll. Aber da kann es eben auch sein, dass Pilze auch mit drin sind. Aber das ist ganz normal, weil eben ja Komposte drin sind. Da sind überall Pilze, Bakterien und so. Und die kommen halt durch die Feuchtigkeit dann verstärkt raus.
Sie hat jetzt schon statt Anzuchterde, klingt so, als würde sie in anderen Jahren eben Anzuchterde verwenden. Ja. Ist da die Gefahr geringer oder würde das eigentlich keinen Unterschied machen?
Es kommt auch wieder darauf an, wie diese Anzuchterde zusammengesetzt ist. Es ist halt so, ne? Die Anzuchterde ist auch nicht aufgedüngt. Jetzt hat sie aber so eine Universalerde, die hat schon Dünger drin. Bei Tomaten mag es gut funktionieren, habe ich aber Paprika oder andere empfindlichere Pflanzen, dann würde ich wirklich grundsätzlich auf Anzuchterde gehen, weil die einfach von der Zusammensetzung auch diesen Keimlingen ja besser angepasst sind.
Also das aber bei so als Tomaten Grundsatz, sagst du, da funktioniert
es könnte es funktionieren.
Prinzipiell auch mit Universalerde, ja. Aber eben die Gefahr ist, wenn man es vielleicht auch zu nass macht am Anfang,
ja.
Wie du ja sagst, besser ein bisschen trockener halten jetzt.
Ja, also in dem Fall
den würde Schimmel ich wahrscheinlich sagen, entfernen, der schon da ist, oder?
Das kommt drauf, also ja, wie man das so, ich sehe es halt nicht, das ist ganz schwierig.
Ja, das ist im Radio das Problem.
Ja, je nachdem, wie viel das ist. Das kann auch sein, dass wenn die Folie jetzt weg ist oder wenn diese gespannte Luft nicht mehr da ist, dass das nicht mehr sichtbar ist. Das kann auch sein, wenn es nur ganz dünne so Schimmelfäden waren.
Dann ist natürlich, die selber
ja, aus. Ist natürlich so ein richtig dicker Batzen drauf, dann vielleicht versuchen wegzumachen oder so, ja. Aber ja, ist jetzt schwierig so zu sagen, aber grundsätzlich wäre es eigentlich besser, Aussaaterde zu nehmen. Jetzt in dem Fall ist es halt passiert. Würde ich, also ja, die vertragen es wohl am ehesten, aber für künftig wäre besser, Aussaaterde für wirklich Aussaaten zu verwenden.
Also Frau Weininger, wir wünschen Ihnen viel Glück mit Ihren Tomatenpflänzchen, dass Sie es doch noch durchstehen. Und wie die Isolde sagt, mit ein bisschen Glück verschwinden die Schimmelhärchen von alleine. Und die Chancen stehen ja doch ganz gut, dass auch Ihre selber vermehrten Sorten auch weiter durchkommen. Isolde, und damit müssen wir uns jetzt leider schon verabschieden für heute, weil es schon 11.48 Uhr geworden ist. Ich sage ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps, die wir heute gekriegt haben von dir. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen in der Gartensprechstunde im April dann wieder.
Jawohl, bis dahin.
Einen schönen Frühling und frohe Ostern.
Wünsche ich Ihnen allen auch zusammen.